In Sachen Erfolg ist mir immer diese extra Meile aufgefallen. Also um erfolgreich zu sein, und es ist jetzt egal, also bei Sportlern ist es natürlich am deutlichsten, weil die, die am meisten trainieren und da so akribisch sind, wie zum Beispiel ein Marcel Hirscher war, die sind wirklich die erfolgreichsten. Und das ist aber genauso bei Schauspielern, auch bei Moderatoren, bei Ärzten. Also die, die jetzt nicht sagen, mein Tagwerk ist von 9 to 5, sondern auch mit einer beseelt sind von dem, was sie tun.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Frühstück mit Bier bei mir. Oder Frühstück bei mir mit Bier?
Ja, das ist die Frage.
Ist das hemmungslos gestohlen, den Sendungstitel?
Was?
Jetzt setze ich mich da auch noch hinein. In die Show.
Meine Damen und Herren, die 60. Jubiläumsausgabe von Frühstück mit Bier. Und wir haben sie tatsächlich bekommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute im Ö3-Studio quasi sitzen mit Claudia Stöckl. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Bin schon gespannt, wie ihr das jetzt macht.
Claudia, wir entschuldigen uns vorneweg für diese zufällig entstandene Namensgleichheit unserer beiden Sendungen.
Komisch, ich war zuerst, das kann ich schon mal ganz eindeutig sagen.
1997 hast du gestartet, das muss man echt sagen, also das war früher, ja.
24 Jahre lang machst du das schon, da sind ja wir absolute Laien im Vergleich dazu.
Und jünger.
Wir sind damals auf Matura-Reise gesessen. Bei einem Bier, weil auf Matura-Reise ist es so gegen 13 Uhr Bierzeit, weil man ja da erst aufsteht. Aha. Und dann ist tatsächlich der Andi Goldberger an der Bühne vorbeigegangen und wir waren die Moderatoren auf Matura-Reise. Und Andi Goldberger geht so am Pool vorbei und wir haben gesagt, Andi, komm rüber zu uns, mach mal schnell ein Interview. Und er hat sich zu uns auf die Bühne hergesetzt und wir haben dann gesagt, ja gut, es war eine Ö3 gebrandete Bühne und haben gesagt, also müssen wir jetzt ein Frühstück bei mir machen. Aber Frühstück bei mir können wir es nicht nennen auf einer Matura-Reise, wir müssen es Frühstück mit Bier nennen.
Ach so ist das gekommen. Das aber es war dann eure Idee, nicht die von Andi Goldberger.
Nein, es war unsere Idee und es ist dann tatsächlich einfach geblieben. Und wir haben dann irgendwie alle Titel unter dem geführt und dass wir dann Gott sei Dank irgendwann so viele Hörerinnen und Hörer kriegen, mit dem haben wir gar nicht gerechnet.
Da ja, vielleicht liegt es auch daran, dass manche glauben, es ist eigentlich Frühstück bei mir.
Genau, wahrscheinlich.
Aber dann wundern sie sich über die männlichen Interviews.
Aber da kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie ist eigentlich der Name?
Na warte, wir müssen nochmal anstoßen.
Entschuldigung.
Wir sind ein Frühstück mit Bier.
Wir haben einen Radler.
Da gibt es den ersten Unterschied, ein Gösser Naturradler.
Ich kann das nicht mal aufmachen.
Warte, macht er das auf?
Ja, bitte. Ja. Gentlemen hier,
sehr
danke
gerne. Schön.
Stoßen wir an. Cheers. Also,
ich kann eine Kaffeetasse bedienen, aber wie du merkst, Bierflasche nicht zurück. Ah ja, ein bisschen süßlich.
Ja, so startet das Ganze.
Jetzt kenne ich euren Trick. Ja. Da ist Alkohol drin, oder?
Die Interviews werden immer besser, je länger sie dauern. Also.
Kenne ich diesen Effekt.
Wie bist du auf den Namen gekommen oder wird es bei dir begonnen damals?
Der Name ist mir vorgeschlagen worden. Also es war so, dass es 1997, wirklich in grauer Vorzeit, eigentlich 96 schon die Idee einer Programmreform gegeben hat. Und zwar, da hat Bogdan Roščić die Führung, die Leitung von Ö3 übernommen. Mittlerweile ist er Staatsoperndirektor und hat das Programm umgekrempelt. Und mit unserer Beratungsfirma BCI war eben das Konzept, dass es im Sonntagswecker ein Interview geben soll, weil wir vorhin gesprochen haben über Dinge, die man vielleicht ein bisschen kopiert, weil es bei der Antenne Bayern eine Sendung gegeben hat, die hat Prominentenfrühstück geheißen, am Sonntagvormittag und sie haben gesagt, das ist eine tolle Idee, diese Interviews, also dass man mehr Inhalt liefert. Interessanterweise war aber mein Anfang im Sonntagswecker. Das heißt, ich habe das Interview da eingebettet von 7 bis 9. Also jeden, den ich interviewt habe und jede, ob das jetzt Tobias Moretti war oder Chris Lohner ganz am Anfang, Helmut Zielke, also ich kann mich noch gut erinnern, die sind dann brav da gesessen, haben sich gefreut über die Anfrage und dann haben sie gefragt, wann wird das gesendet? Habe ich gesagt, Sonntag von 7 bis 9. Da waren sie irgendwie manchmal ein bisschen unrund. Aber Bogdan Roščić hat dann diesen Titel vorgeschlagen, was ich jetzt erst erfahren habe, da merkt man muss Dinge auch oft länger machen, um dann die ganze Wahrheit zu hören. Martina Rupp, die ja vor kurzem bei Ö3 in Pension gegangen ist, ich habe ihre Abschiedssendung gemacht jetzt im Juli und die hat mir jetzt plötzlich erstmals erzählt, dass sie bei einem Brainstorm dann im Herbst 1996 die Idee gehabt hat. Also eigentlich ist es die Idee von Martina Rupp. Die sind zusammengesessen, Dr. Martina und ein kleiner Kreis von Ö3lern. Und sie hat gesagt, Frühstück bei mir stammt von ihr.
Mhm. Und wie sind sie da auf dich gekommen damals? Also warst du da schon bei Ö3 und wie hast du da begonnen?
Genau, ich war Ö3-Reporterin damals. Da wird gerade irgendeine Erinnerung geschickt.
Genau.
Die Erinnerung wahrscheinlich, dass sie hier jetzt mit mir sitzen soll.
Ja, genau, die ist gerade gekommen.
Ich war damals schon sehr fleißige Society-Reporterin bei Ö3, sicher 2-3 Jahre schon und habe gleichzeitig, ich war immer eine sehr fleißige, habe gleichzeitig bei Print, also beim News gearbeitet und habe dort große Interviews gemacht und aber schon eben als Reporterin die Radioreportage beherrscht oder damit begonnen. Und das hat den Bogdan damals, glaube ich, oder so hat er mir es erklärt, motiviert mich zu fragen. Also das war auch wirklich so ein Gespräch dann im Chefbüro. Da hat er, also alle waren irgendwie, haben mich so erwartungsvoll angeschaut und gesagt, ja, und du hast jetzt einen Termin beim Bogdan und der muss dir etwas sagen. Ich habe mir gedacht, was kommt da jetzt? Und er hat sich dann mit mir hingesetzt und hat gesagt, ja, du weißt ja, im Jänner starten wir neu mit der Programmreform. Und da habe ich eben eine ganz besondere Idee und dann irgendwie noch ein bedeutungsschwerer Blick. Und dann hat er gesagt, ja, dass du den Sonntagswecker mit einem Interview machen könntest. Und er hat gleich gesagt, du weißt, das ist der Wecker. Mhm. Und der Wecker hat ja bei uns eine ganz große Bedeutung, obwohl natürlich am Sonntag hat er weniger Hörer, weil viele schlafen. Aber trotzdem ist das ein Einstieg so als Newcomerin schon besonders groß. Mhm. Und mir hat einmal der Attila Dogan dann gesagt, es gibt so Situationen, da kannst du einfach nur Ja sagen. Also da musst du auch selbst wenn du es dir nicht zutraust, musst du sagen, ich mache das. Bei ihm war das so, als Niki Lauda ihn vor vielen, vielen Jahren gefragt hat, ob er das Catering in den Flugzeugen machen will. Und er hat damals, der Besitzer eines Delikatessenladens, hat noch überhaupt keine Idee gehabt, wie das auch logistisch funktionieren kann und hat einfach Ja gesagt. Und dann hat er sich hingestellt zu Hause, hat er mir erzählt, hat eine Flugzeugküche nachgebaut und hat dann tagelang und wochenlang geübt, wie kann das funktionieren. Und mir ist es genauso gegangen. Also ich habe gewusst, ich habe noch nie moderiert. Mhm. Ich weiß zwar, ich kann herumgehen, ich kann Interviews machen, lange Interviews, kurze Interviews, auch große. Ich habe damals schon Bundeskanzler und viele, viele Schauspielstars oder Jürgen Falk, große Interviews für News gemacht und bin dann ins kalte Wasser geworfen worden und musste dann meine erste Sendung machen in der Nacht mit Peter L. Eppinger, der war ja schon bei euch zu Gast.
Genau.
Und das war wahnsinnig aufregend. Gerda Rogers hat vorher mir das Horoskop gemacht, hat ihm gesagt, es wird alles super laufen und du hast die besten Sterne. Nur habe ich gleich beim zweiten Einstieg einen totalen Flop geliefert, indem ich über Falco erzählt habe, nämlich, dass er ein Auto fährt in der Dominikanischen Republik, einen Pajero, und das heißt, ich glaube, Trottel oder Idiot auf Spanisch. Also irgend so einen Ausdruck war das, und dann hat eben das Telefon geblinkt, damals noch ein Telefon im Funkhaus, im Studio, und es war wirklich um 0.25 Uhr der Generaldirektor von Pajero dran und hat gesagt, wenn ich mich nicht sofort entschuldige, dann wird es ein Riesenproblem geben. Und das war der Start in meine erste Sendung.
Das war live, oder was?
Ja, das war live. Okay. Also das Telefonat haben wir natürlich off-air genommen. Ja. Der Peter L. Eppinger, der Eppi, war damals sozusagen mein Assistent oder meine erste Sendungsbegleitung, weil ich ja das mit sehr, sehr wenig Erfahrung gemacht habe.
Wahnsinn.
Aber das ist noch eine der großen Geschichten meiner Laufbahn, weil das war unfassbar.
Und du startest, du sagst
fünf Worte und plötzlich hast du beinahe eine Klage am Hals.
Wahnsinn. Und Da hast du gestartet, da war noch alles live. Irgendwann hat man dann begonnen, die Sendungen auch aufzuzeichnen, oder? Also die
Gespräche
heute?
Also was ich jetzt gerade erzählen, da habe ich als Moderatorin begonnen und das war im Nachtflug. Also da war kein Interview, da ging es nur darum, dass ich mal lerne, ein Studio zu bedienen und dass ich auch moderiere und auch merke sozusagen, also anfänglich hatte ich ja fast Mikrofonangst, also diese Nervosität zu verlieren, einfach eine Sendung zu fahren und mache ich ja jetzt auch Live-Moderationen. Mhm. Also die Sendung Frühstück bei mir sind ja aufgezeichnete Interviews, die ich vorher bearbeitet habe, im allermeisten Fall. Jetzt hatte ich zum Beispiel den Politikexperten Thomas Hofer wirklich live im Studio.
Weil es kurzfristig war?
Weil Samstagabend der Rücktritt von Sebastian Kurz war und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt live machen. Aber im allermeisten Fall ist das Interview aufgezeichnet, einem langen Gespräch von mir geschnitten und ich bin aber live im Studio, wickel die Sendung ab und mache auch viele Live-Moderationen, Abmoderationen und Begrüßungen und Verkehrsservice.
Wer war denn damals dein erster Frühstück bei mir Gast?
Also das ist auch eine wirklich legendäre Geschichte, muss ich sagen. Wir haben uns lange überlegt, wer kann der erste Gast sein? Das muss ja ganz besonderer sein, ist natürlich auf einer ersten Sendung. Wer war euer erster Gast?
Ich glaube, unser erster Gast war Hannes Jagerhofer.
Aha, aber da liegt halt eine große Bedeutung immer beim ersten Gast.
Ja.
Und wir haben uns damals überlegt, ich meine, wir müssen uns zurückbeamen, 1997, ich hoffe, dass manche, die hier, also ja, falls jemand noch nicht geboren wurde oder war damals.
Leo Hillinger war unser erster Gast.
Leo Hillinger, entschuldige.
Leo Hillinger war es, aha.
Ja, stimmt.
Und bei uns war eben so die Vorgabe, das muss irgendwas sehr Aktuelles und ganz Besonderes sein. Und ich hatte damals, war Bundespräsident Thomas Klestil, der war gerade im Spital gewesen mit einer Lungenerkrankung und ist 2 Wochen vorher aus dem Spital gekommen, den habe zuerst angefragt. Da war aber der Pressesprecher, hat mich abgewimmelt, hat gesagt, nein, der gibt noch keine Interviews. Dann haben wir, weiß ich noch, Gerhard Rander, der war damals Generaldirektor der Kreditanstalt, probiert, weil da gab es eben eine Fusion, Länderbank und Kreditanstalt zur Bank Austria, glaube ich, und hat auch abgesagt. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube, wegen dieser Fusion Viktor Klima angefragt. Mhm. Und Viktor Klima war Finanzminister damals und es war, mir war das noch damals noch gar nicht so bewusst, dass eben Politik sofort so einen Wind macht und dann hat es geheißen, ja, ein roter Finanzminister und typisch der Rotfunk und dass man mit so jemanden beginnt. Mhm. Und was aber, es war ein super Interview. Und was aber dann am Donnerstag habe ich ihn interviewt und dann war dieser unglaubliche Verlauf der Ereignisse, dass am Samstag vollkommen überraschend Franz Franitzky als Bundeskanzler zurückgetreten ist und Viktor Klima war Samstagnachmittag der neue Bundeskanzler.
Wahnsinn.
Und ich habe den sozusagen das Interview, das lange große persönliche Interview 2 Tage vorher gemacht und ich hatte dann ein persönliches Porträt, sozusagen ein akustisches des neuen Bundeskanzlers. Also
toll.
Unfassbare Geschichte. Aber
gutes
da
Glück auch.
Habe ich gewusst, die steht wirklich, wie die Gerda gesagt hat, unter einem guten Stern, diese Sendung.
Mhm. Stark. Wie ist das jetzt, liebe Claudia, wie kommst du zu deinen Gästen? Wie wählst du diese auch aus? Welche interessieren dich da besonders? Wie reagierst du dann auch auf so tagesaktuelle Situationen? Da hast du wahrscheinlich schon einen anderen Gast eigentlich eingeplant gehabt, dann kurzfristig den Politikexperten.
Ja, da haben wir den Gast geändert, aber dann schon ab dem Zeitpunkt, ab Mittwochnachmittag, als dann die Hausdurchsuchungen schon in den Medien waren, haben wir gewusst, dass wir müssen da jetzt reagieren. Mhm. Da hatte ich schon den Thomas Hofer angefragt. Allerdings, wohl, ich habe ihn ja auch aufgezeichnet, Samstagvormittag und dann haben wir aber um 19 Uhr, als dann die Pressekonferenz war, alles umgeworfen und gesagt, das ist jetzt schon alt. Also alles, was ich jetzt vor wenigen Stunden aufgenommen habe, ist eigentlich alt jetzt unter den neuen, im Hinblick auf die neuen Ereignisse und dann haben wir das neu gemacht und ganz live. Es ist, muss ich sagen, ja, ich mache das schon so viele Jahre und es ist ein tägliches Nachdenken, ein tägliches Listenschreiben. Also der Boxer hat irgendwann mal gesagt, die Welt ist voller Frühstücksgäste, weil ich immer, man schaut sich eigentlich keine Nachrichten mehr an, ohne nicht zu überlegen, wäre das jetzt ein Gast? Wie spricht die? Auch bei den ZIP2-Gästen. Die Zeitung zu lesen, sich zu denken, da kommt jetzt ein neuer Star oder und dann haben wir meistens, also am Mittwoch Sitzung, aber manchmal, also steht der Sonntag schon, aber nicht immer. Also wir sind da sehr aktuell, weil wir dann auch vieles, was wir schon festgesetzt haben, wieder neu nachdenken. Und das ist eine Runde mit dem Georg Spat, dem Ö3-Chef, der auch immer die letzte Entscheidung hat. Also wir sind da nicht immer einer Meinung. Oft schlage ich Gäste vor, von denen ich sehr begeistert wäre und er sieht aber immer so die Ö3-Strategie. Passt der zu uns? Mhm. Wie wollen wir uns positionieren? Wollen wir jetzt eher die Jungen erreichen? Was ist unser Zielpublikum? Und da diskutieren wir eigentlich immer. Und ja, so kommt das. Also es wollen viele, ich sage immer, es gibt auch natürlich viele, viele Anfragen, aber die Liste von denen, die in der Sendung sein wollen und die wir wollen, ist sehr oft nicht deckungsgleich. Mhm.
Das kennen wir auch, ja?
Ja.
Du hast ja in den letzten 24 Jahren ja über 1000 Interviews geführt, wahrscheinlich so an die 1000 Gesprächspartner auch gehabt oder über 1000. Sind dir irgendwelche Gemeinsamkeiten aufgefallen in Bezug auf jetzt, wenn du sagst, das sind glückliche Menschen, haben glückliche Menschen irgendwie
oder erfolgreich.
Oder erfolgreiche Menschen, ja?
Also bei dem in Sachen Erfolg, das habe ich auch in meinem Buch Interview mit dem Leben, meinem letzten Buch vor 3 Jahren geschrieben, ist mir immer diese Extrameile aufgefallen. Also um erfolgreich zu sein und es ist jetzt egal, also bei Sportlern ist es natürlich am deutlichsten, weil die am meisten trainieren und da so akribisch sind, wie zum Beispiel ein Marcel Hirscher war, die sind wirklich die erfolgreichsten. Und das ist aber genauso bei Schauspielern, auch bei Moderatoren, bei Ärzten. Also die jetzt nicht sagen, mein Tagwerk ist von 9 to 5, sondern auch mit einer beseelt sind von dem, was sie tun. Mhm. Und ob das jetzt die Virologen, ein Christoph Wenisch, also so, das spürt man dann immer und die dann auch erzählen, dass sie dann Dinge noch mehr üben, ja. Oder jetzt die Eveline Wild, die ich gehabt habe, die Patissiere, die Dessertköchin aus der Steiermark, die dann gesagt hat, dass sie eben, als sie begonnen hat und dann in den Großküchen die Desserts gemacht hat oder vom Steirereck zum Beispiel, dass es einfach immer gegangen ist, das zu üben, dass sie sich Kochbücher geholt hat, dass sie einen Topfenteig, ich weiß nicht, hunderte Male gemacht hat, bis es für sie der Ideale war. Und dann hat sie das niedergeschrieben und dann war es ihr Rezept. Und das habe ich, muss ich sagen, bei allen. Also beim Sportlern spürt man das am meisten, ob das jetzt eine Katharina Linsberger, den Slalomstar oder die Anna Kiesenhofer, die Olympiasiegerin, die habe ich ja dann auch gehabt im Juli. Unfassbar, was die trainiert und wo sie dann sagt, selbst wenn es weh tut, ich höre nicht auf und das ist eben auch Leiden. Und das ist so irgendwie dieses Mehrtun als unbedingt notwendig und dann eine Exzellenz erreichen.
Würdest du sagen, war das auch dein Leben, weil wir haben uns ja auch ein bisschen erkundigt, du warst sehr erfolgreich, du bist gerne in die Schule gegangen, hast gern viel gemacht. War das auch so ein bisschen deine Story? Bist du auch diese extra Mile gegangen,
ja,
würdest du sagen?
Ja, ich gehe sie jede Woche.
Wirklich? Jede Woche?
Ja, ich muss schon sagen, das ist schon interessant, weil viele mich fragen, so die Reaktion jetzt natürlich eben, wenn ich 24 Jahre höre, dann denkt man sich immer, wo waren die? Ja.
Auch wenn man, ich hätte auch gesagt, hast du mit 6 schon gestartet, Interviews zu führen?
Sehr charmant. Aber es ist, also nicht, dass ich sage, dass ich Woche für Woche bei Null beginne, das ist es nicht. Natürlich eben die Sendung ist eine Marke geworden, aber es ist auch eine hohe Erwartung da. Es ist irgendwie die Erwartung da, der muss was Besonderes sagen oder bei der erfährt man mehr über den Gast oder es wird ganz persönlich. Und das ist halt immer mit vielen Vorgesprächen. Also ich habe mir angewöhnt, dass ich zum Beispiel mit dem mir auch von dem Gast selber Bekannte nennen lasse, also so der beste Freund. Wer kennt dich besonders gut? Dann sollen sie einmal aussuchen. Und dann natürlich, also Mütter sind wunderbare Auskunftsgeber. Ja. Überhaupt, wenn sie keine Medienerfahrung haben. Aber jetzt nicht, das meine ich jetzt nicht voyeuristisch, aber das ist dann so rührend. Und wenn jemand so seinen Sohn, seine Tochter beschreibt, dann spürt man so wirklich, was den ausmacht und wie der früher war. Ich habe mir jetzt gerade lustigerweise ein Interview mit Julien Le Play angehört von einem Jahr und da habe ich auch mit der Mutter gesprochen. Und die hat erzählt, der ist vom Kindergarten nach Hause gegangen und hat in der Oper gesungen, damals schon im Kinderchor. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du weißt eh, im Chor musst du hinterm Vorhang singen. Und er hat gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich will vor dem Vorhang singen. Und da war er 6. Yeah. Yeah. Und das erklärt sich dann so, warum wird jemand ein Bühnenstar oder ein Gesangstar, was ist so ein bisschen die Motivation. Also ich recherchiere sehr viel im Umfeld, ich lese sehr viel, ich versuche auch aus alten Sendungen mir so zu überlegen, was hat jemand mit einem ähnlichen Beruf gesagt und stelle dann sozusagen das gegenüber, wenn ich Sänger zu Gast habe oder Castingshow-Gewinner, dann, ich weiß nicht, natürlich Udo Jürgens ist jetzt auch schon sozusagen eine Legende oder Falco, das ist natürlich immer toll, auch die wieder zu hören, dass ich dann versuche, das nochmal rauszunehmen, was hat der gesagt. Udo Jürgens hat immer gesagt, er hält nichts von Castingshows, weil da werden die mit dem Hubschrauber auf den Gipfel gehoben und es geht darum, dass man den Weg selber geht bis ganz oben. Und ja.
Hat er nicht Unrecht, ja?
Ja, genau. Und das ist halt, bis die Sendung dann diese Qualität erreicht und es funktioniert natürlich nicht immer, weil du kannst jetzt nicht auf Knopfdruck, ich meine, es gibt zwar Gäste, muss ich sagen.
Also, liefern.
Ja, zum Beispiel die Marie, die Lou Lorenz Titelbacher ist zu mir gekommen, die habe ich jetzt vor den Sommergesprächen, also war ein wunderbarer Gast und dann ist sie gleich gekommen und hat gesagt, ich habe mir überlegt, was ich bei dir sagen kann, was ich noch nie erzählt habe. Haben wir gedacht, super. Ein super Gast.
Super.
Danke, Lou, du weißt, wie der Job funktioniert.
Ja.
Und sie hat dann sehr berührend erzählt, eben von einer Fehlgeburt, die sie hatte, also wirklich ein sehr persönliches Thema, aber es war auch ihr ein Anliegen, dass sie auch Frauen Mut macht, dass das kein Tabu ist, sondern dass man auch dann, wenn man diese schmerzvolle Erfahrung macht, es noch weiter probieren kann. Und sie ist ja schon länger Mutter einer Tochter, aber es waren so, ich finde das interessant, dass sich manche so richtig, wenn sie mich treffen, schon überlegen, die besondere Geschichte, die sollte ich jetzt schon auch erzählen wollen. Und das ist auch der Grund, warum manche absagen. Also es gibt schon auch immer wieder, gerade aus der Wirtschaft oder Politik, Gäste, die dann sagen, das wird mir jetzt zu persönlich, das will ich eigentlich nicht, dass man dann nachfragt oder irgendetwas
Besonderes. Hattest du auch schon Gäste, die sich nicht geöffnet haben, die so verhalten waren und wo du dann wirklich nachbohren musstest? Und wie machst du das dann, dass du wirklich was Persönliches rauskitzelst, wenn du eigentlich merkst, die wollen jetzt keine persönlichen Antworten geben?
Ja, das ist interessant, das kommt sehr oft mit deutschen Stars vor. Und auch wenn das Management vielleicht vorher nicht erzählt hat, ich meine, das kommt mir ein bisschen zugute, weil dann kommen sie wenigstens, also was meine Show bedeutet, dass es auch um das geht. Und das heißt jetzt nicht immer nur, wer mit wem, oder das versuche ich ja zu sagen, mir geht es ja auch um Lebensphilosophien oder um Erfahrungen oder Prägungen. Also es muss jetzt nicht sein, Helene Fischer, das zum Beispiel, sie wäre zum Beispiel ein Beispiel, die natürlich sehr vorsichtig ist. Also jeder deutsche Star zum Beispiel, der weiß, wenn ich jetzt sozusagen ein besonderes Zitat oder eine besondere Geschichte erzähle, dann ist am nächsten Tag der gesamte deutsche Boulevard voll. Da merkst du schon eine größere Vorsicht. Ich verstehe es natürlich auch. Mhm. Aber es wird ein bisschen schwierig. Also ich hatte Elias Mbarek zum Beispiel zu Gast und der wurde sozusagen von seiner Filmfirma verdonnert, das Interview zu machen, hatte auch wenig gewusst darüber, was das für eine Sendung ist und wollte irgendwie nicht. Und dann wird's mühsam irgendwann, wenn du Fragen stellst und er sagt, über das habe ich noch nicht nachgedacht. Ich habe dann zum Schluss sogar über Weihnachten gefragt. Das weiß ich, weil ich war schon ein bisschen verzweifelt, wie er Weihnachten feierte. Wir haben das Interview im Dezember gehabt und auch da wollte er dann nichts mehr sagen. Und das war eine interessante Erfahrung. Obwohl, es ist interessant, wenn man das spielt, also das ist natürlich auch immer so eine Überlegung, soll ich das trotzdem spielen oder war das jetzt nur sperrig und vielleicht interessiert das die Leute dann gar nicht. Aber das ist für den Hörer eine Überraschung. Mhm. Und wir bei Ö3, das wird uns schon, darüber denken wir viel nach und das ist so irgendwie ein Leitsatz bei uns, dass wir unsere Hörer überraschen sollen. Mhm. Das ist eben nicht eben dieses, jetzt weiß ich eh schon, was da kommt, sondern es ist auch eine Überraschung, wenn im Frühstück bei mir jemand zu Gast ist, der bockig ist. Das ist überraschend, weil die meisten sind ja willig und versuchen eben auch zu philosophieren oder was Persönliches dann doch zu erzählen. Und das war eigentlich eine Sendung, über die viel geredet wurde. Das ist ja auch etwas.
Kommt es dann auch oft vor, dass die Gäste sich wünschen, dass du die Fragen ihnen vorher schickst und machst du das auch oder ist das ein Tabu für dich?
Das ist eigentlich ein Tabu für mich, muss ich sagen. Also es kommt immer darauf an, was das Motiv dahinter ist. Ich habe jetzt zum Beispiel Christoph Straub und Chris Steger gehabt. Chris Steger,
CFX. Neuer Shootingstar, ja.
Ja, genau. Da wollte das Management, dass ich sie schicke. Ich habe sie nicht geschickt, weil ich gesagt habe, wir werden über seine seinen Weg zur Musik reden.
Brauchen wir nicht über die Eskapaden und Geliebten reden.
Genau. Und ich habe eigentlich danach immer gedacht, weil er war sehr kurz angebunden, er ist das aber immer in Interviews, was ich jetzt gehört habe, mir dann gedacht, vielleicht wäre es besser gewesen in diesem Fall, da ein bisschen eine Ahnung zu geben, damit er sich vorbereiten kann, obwohl ich will eigentlich niemanden, der sich Antworten schon so ein bisschen auswendig gelernt hat. Aber es war so schwierig, dass man da Geschichten erfährt, sondern es waren immer so ein, zwei Sätze. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht im Nachhinein, vielleicht hätte ich da im Vorfeld das anders vorbereiten sollen. Aber prinzipiell mache ich das eigentlich nicht gerne, weil ich auch da finde, dass die Überraschung einfach das beste Mittel ist, auch dass jemand, also wenn jemand sich einlässt auf ein Gespräch, dann ist das überhaupt nicht nötig, dass man Fragen vorher schickt. Die Leute wollen alle so perfekt sein. Also es ist so dieser Drang nach Perfektion. Und ich weiß zwar selber, ich meine, ich sitze jetzt bei euch auf der anderen Seite und immer wieder, dass man natürlich oft nachher denkt, ah, das ist mir jetzt nicht eingefallen und schade. Mhm. Ja, das wäre eine viel bessere Antwort gewesen. Aber trotzdem, das ist das Spannende an Radio, am Podcast, dieses, was liegt, das biegt.
Und wie viele Prozent würdest du jetzt sagen, ist dann bei solchen Gesprächen auch tatsächlich Vorbereitung von dir und wie viel passiert auch im Moment? Lässt du dir dann auch selbst Freiraum, um nachzufragen, um etwas, was besonders spannend ist? Oder sagst du, ich versuche schon eigentlich 95% Vorbereitung abzuarbeiten?
Also ich würde sagen, es ist 70% Vorbereitung, aber im Sinn von, dass ich weiß, das sind die Themen, das sind so die Schlüsselmomente eines Lebens, über das will ich reden. Mhm. Ja. Anna Kiesenhofer, warum quält sie sich so? Warum hat sie Mathematik studiert, fertig und will dann eben noch die beste Radfahrerin sein? Was liegt da für ein Muster dahinter? Ja. Ist das ein Leistungskind? Hat sie Eislaufeltern? Also dass man ein bisschen auch auf diese Motive dahinter kommt und eben auf Geschichten, wo auch Menschen sich irgendwie darin sehen. Oder ob das jetzt die Liebe ist, wo man sagt, sie geht nur Radfahren und ihr Partner sitzt zu Hause, obwohl in dem Fall war das gar nicht so. Und dann ist aber auch sehr viel Zuhören und plötzlich, das sind die tollsten Dinge eigentlich, wenn du dann plötzlich hörst, da gibt's jetzt eine Geschichte, da hat der eben etwas oder da bricht die Stimme gerade, wenn er eben von seiner Mutter erzählt und dann denkt man sich, was ist da jetzt passiert? Und das ist dann schön, wenn man da jetzt einhakt und dann plötzlich kommt eine ganz andere Geschichte raus. Mhm. Also das finde ich schon gut. Also dieses Abarbeiten von Fragenkatalogen halte ich nicht sehr viel davon. Es ist gut, dass man die großen Themen weiß. Das sollte zur Sprache kommen oder dieses aktuelle Thema. Reden wir über Impfung? Passt das jetzt dazu? Pro, Contra? Oder reden wir über die ÖVP-Affäre? Weil ich schon auch ein bisschen immer versuche, Aktuelles zu thematisieren. Mhm. Also einerseits die Lebensgeschichte, aber dann auch Aktuelles. Und ja, das habe ich so im Kopf und dann lässt man es ein bisschen laufen.
Wie viel Zeit fließt da circa in einen Interviewgast? Wie viel Zeit Vorbereitung?
Vorbereitung ist schon viel. Also sicher, wenn es gut, eigentlich 2 Tage. Ja, also oft muss ich ein Buch auch lesen, nicht? Dann gehört das auch dazu. Ich meine, ich lese quer und ich lese schnell, aber das sind auch ein paar Stunden. Und dann, wenn man dann im Internet recherchiert und mit Leuten telefoniert, das sind schon teilweise 1 Stunde Recherchegespräch pro Freund oder Kontaktperson, die sie mir gibt. Und das ist aber sehr gut, weil du dann irgendwann bist du dort, wo du denkst, so, und das habe ich jetzt nicht gewusst und da wird es jetzt spannend. Das ist jetzt, und wenn du dann die Leute gezielt darauf ansprichst, dann wird das schon ein sehr besonderes Gespräch.
Und du sitzt dann meistens bei ihnen zu Hause auch, bei den Gästen? Oder wie?
Das ist mein liebstes Szenario natürlich, aber ich würde sagen, in 70% der Fälle geht das natürlich auch immer die Frage, wo leben sie? Und wenn jetzt eben ein Herbert Grönemeyer kommt auf einen Tag PR machen für sein neues Album, dann ist es natürlich das Hotel. Oder bei manchen, die sagen dann auch, es gibt immer Lebensumstände, jetzt gerade in Corona, es sind dann Familien, die zu Hause sitzen, wo dann die kleinen Kinder zu Hause sind und sagen, das geht jetzt einfach nicht. Die Lou Lorenz hat mir dann auch gesagt, ihre Tochter ist zu Hause und du willst ja die völlige Ruhe haben und bist dann schon, also jemand, der das okkupiert sozusagen. Aber es ist sehr schön. Ich habe auch schon sehr viel gesehen, so wie ihr.
Ja, und es ist aber meistens so wirklich auch ein Frühstück, oder?
Ich lasse das den Leuten offen, weil oft würde es dann die Aufnahme unmöglich machen, wenn man sagen muss, das muss jetzt am Vormittag sein. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das gar nicht. Also es kann wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit sein. Manche Leute sind auch überhaupt keine Morgenmenschen. Und du weißt, wenn sie dann am Nachmittag
sitzen. Wem sagst du das?
Ja, sollen wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern die Illusion nehmen, dass es kein Frühstück mit dir ist? Es ist tatsächlich
schon.
Ja. Ja, 16.20 Uhr, aber wir haben heute auch ein Nachmittagsdate. Ja, genau. Wir stoßen nochmal an mit dem Gösserradler.
Das ist mir sehr zugute gekommen, weil so ganz in der Früh bin ich auch nicht fit.
Liebe Claudia, eine der wohl schwierigsten Fragen, aber wenn wir dich da haben, dann müssen wir diese stellen. Wer war in diesen 24 Jahren wahrscheinlich oder vielleicht einige davon so die spannendsten Gäste, der spannendste Gast, den du hattest in 24 Jahren Frühstück?
Ja, den spannendsten Gast gibt's leider wirklich nicht. Also ich weiß, es ist eine langweilige Antwort, weil aber bei 24 Jahren ist schon klar, das sind so viele hunderte Sendungen.
Oder hattest ja Granaten wie Falco.
Ja, aber es gibt natürlich Sendungen, die Frühstücksgeschichte geschrieben haben. Und das war natürlich immer spannend. Also ich finde es ja prinzipiell, Menschen gegenüber zu sitzen und da was zu erfahren von ihrer Lebensgeschichte, überhaupt wenn sie gerne erzählen, das gehört schon dazu. Ja. Also eben die sich irgendwie quälen und wo das sozusagen die PR-Stunde, die ich jetzt runterbiegen muss, dann ist das wieder was anderes. Aber die meisten erzählen ja gerne. Also Falco war natürlich legendär und das hat wirklich Geschichte geschrieben.
Ist ja kurz darauf dann gestorben auch.
Genau, nicht lange deshalb, darauf. Das war das letzte große Interview von ihm und das hat auch wirklich, wir haben das auf 2 Teile gemacht in der Karibik. Da hat er eben geladen zu seinem 40. Geburtstag. Dann, er war ja extrem launenhaft und auch natürlich Drogenhand hat auch eine Rolle gespielt. und hat Journalisten einfliegen lassen für das Fest und hat aber dann dort beschlossen, nein, er will eigentlich mit niemandem reden, was für mich irgendwie, ich habe überhaupt kein Sicherheitsnetz gehabt. Ich glaube, ich bin am Montag hingeflogen und am Freitag am Abend zurückgekommen, eher ein Wahnsinn für diese lange Strecke, und habe mir gedacht, wenn das jetzt nicht zustande kommt, dann habe ich ein Problem. Und er hat, ich weiß noch, er hat sich dann in der Villa verbarrikadiert und hat uns beschimpft und gesagt, er hat überhaupt keine Lust und warum, was man da macht. Und dann aber Gott sei Dank hat er sich wieder beruhigt und ist auch beruhigt worden. Ich glaube, damals vom Hans Reinisch.
Drogen Manager. Wahrscheinlich auch.
Vielleicht auch. Und dann haben wir begonnen, das weiß ich noch, hat er gesagt, dann komm morgen. Und dann hat er gesagt, ja, also musst du das selber aus dem Kühlschrank nehmen und dann nimm dir was, Alter, oder ich weiß, also er war halt dann immer sehr lässig, das war eh nett gemeint. Ich habe ihn ja schon gekannt, ich war froh, dass er da sitzt. Und dann hat er schon, also er war jetzt ein wahnsinnig kluger Mensch und hat übers Leben und sehr, auch diesen schnellen Erfolg, hatte mit 28 damals den Nummer 1 Hit gehabt und mit Amadeus, und es war faszinierend natürlich, ihm zuzuhören. Und dann weiß ich noch, dann haben wir über sein uneheliches Kind gesprochen, seine Tochter, da ist ja erst draufgekommen nach 13 Jahren, dass sie nicht von ihm ist, hat einen Vaterschaftstest machen lassen, und dann, das hat ihn so richtig geknickt, dieses Thema, und dann hat er gesagt, weil ich eben ein paar Tage dort war, das machen wir morgen weiter. Und dann am nächsten Tag, da war er etwas nüchterner. Ich kann es im Nachhinein nicht sagen. Ich weiß nicht, warum diese Müdigkeit oder diese plötzliche Pause, die er wollte, warum es dann plötzlich dazugekommen ist. Aber am nächsten Tag haben wir dann weitergesprochen, und das ist tausendfach zitiert worden. Und ich weiß noch, der Niki Lauda hat das damals in seinem damaligen Lauda eher ins Sportprogramm genommen und in x Fernsehdokumentationen, und das war halt so das letzte große Bild, das er und den Einblick dann in seine Seele gegeben hat. Da bewundern mich auch meine jungen Kollegen natürlich, ja. Die sind teilweise jünger als sozusagen das Datum des Interviews war 98. Und ja, das ist schon etwas, auf das man gerne zurückblickt. Also das war sicher eine ganz besondere Sendung. Aber auch alle die englischsprachigen Gäste, Robbie Williams habe ich gehabt, den Jamie Oliver, das war auch toll, wenn du so mit internationalen Stars sprichst, auch beim Robbie Williams, wie ist das organisiert, das ist ja schon das Spannende. Also das war wirklich so, du kommst in diese Hotel-Suite, ich war damals in London, und da ist ein Heerschar an Menschen. Ich bin ja immer gerne, so wie wir jetzt sitzen, einfach mit den Leuten, also die meinen Gästen allein, weil ich denke mir, ich brauche da jetzt keinen, ich bin, fürs Fernsehen braucht man natürlich noch mehr Leute, die mitarbeiten, aber ich mache das alles selber, ich bin eine One-Woman-Show, ich möchte mich dann einlassen und auch, dass der oder diejenige nicht abgelenkt ist. Und bei ihm war es aber so, das Zimmer war voll, also da hat es eine Visagistin gegeben, eine Managerin gegeben, dann haben sie mitgefilmt, das haben sie mir dann dort gesagt, weil sie es auch teilweise online gestellt haben, eine Stylistin, da hat er auch gesagt, ja, ist da gekommen mit, weiß ich noch, La Boutin, Slip mit so Nieten drauf und irgend so einem Kaschmir-Pulli, und hat eben gesagt, ja, und das war so eine Doppelsuite. Also ich war in einem Teil der Suite, riesengroßes Zimmer, und du hast aber schon gemerkt, 16 Uhr, glaube ich, war so wie jetzt, haben wir ausgemacht, und da ist er schon im Türrahmen gestanden. Das werde ich nie vergessen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, der ist pünktlich. Der ist schon da, so, wenn man denkt, ja, bei einem Star ist immer, und das haben wir schon alle oft erlebt, die kommen irgendwann nach einer halben Stunde, Stunde Delay sozusagen, Verspätung. Und er war sowas von freundlich und höflich. Ja, die Briten sind das ja meistens. Da hat er sich bedankt, dass ich gekommen bin und wie toll. Und ja, und das war auch ein super Interview. Also der hat, da kann man jetzt sagen, einerseits ist er vielleicht, weil er ein Profi ist, hat auch gleich, ob das jetzt seine Drogenerfahrungen, seine Depressionen, mit dem Erfolg umzugehen, so viel Geld zu haben, dass er nicht mal mehr weiß, wie eine Gurke aussieht, hat er gesagt, in der normalen, weil er nie einkaufen geht, er kennt sie nur im Gurkensalat. Das war schon sehr lustig. Also der hat gewusst, wie man Pointen liefert, aber ist vor einem gesessen wie ein treuherziges Kind. Großen Augen hat er mich angeschaut und hat, glaube ich, schon wirklich versucht, die Fragen so nach seiner eigenen Wahrheit zu beantworten. Also es war nicht runtergeradelt oder auswendig gelernt. Oder Helene Fischer, das sind eben auch, ich meine, auch Stars, wow, ja. die kommen, die war hier bei Ö3, ist hier gesessen, wo wir jetzt sitzen, ja, das ist auch hierher gegangen.
Das Sessel fühlt sich auch noch
sehr. Helene, schade, dass sie schon gegangen ist.
Also da hast du schon wirklich viele tolle...
Aber auch Management und so weiter. Ja, also ganz viele, aber es sind dann auch manchmal so ganz berührende Erlebnisse, wo du, ja, wenn, ich weiß nicht, Golly Mabo, der wird jetzt nicht zu vielen etwas sagen, aber ein Fernsehjournalist, dessen Sohn Suizid begangen hat. Und dann bist du auch in Themen, und wenn das jemand eben erzählt, diese ganze, was das für einen Vater bedeutet, die Gewissenskonflikte, die Vorwürfe, die man selber hat, die, wie man denkt, dass man etwas verhindern hätte können und das dann auch anderen Eltern weitergeben zu wollen. Also sehr oft ist das natürlich bei Schicksalsschlägen, wo man dann auch mitlebt und eigentlich, ich finde das immer schön. Also ich denke mir immer, ich möchte so gern, dass die Menschen auch was Besonderes erfahren. Das ist schon mein Anspruch, und darum sind wir wieder bei der Extrameile. Und das geht nicht so, dass man denkt, jetzt mache ich das schon so lange, na, das wird schon so sein, der wird schon erzählen oder die, sondern das ist schon auch immer, sie müssen sich verstanden fühlen und das Gefühl haben, dass man viel weiß, also dass sie nicht große Abbiegungen nehmen können oder irgendwie, sondern da wird man wieder zurückgeholt.
Ja.
Und ja, das ist schon das Spannende.
Du hast ja Publizistik studiert. Mhm. Wäre es jetzt im Nachhinein besser gewesen, Psychologie zu studieren?
Ja. Du, ich habe mich viel mit Psychologie auseinandergesetzt. Also ich glaube, das Publizistikstudium war wirklich nicht wichtig für meinen Weg. Es ist die Erfahrung, auf eine Uni zu gehen natürlich. Und ich habe ja die ersten 2 Jahre gemacht. Dann habe ich gemodelt im Ausland. Da habe ich eben durch meine Schwester, meine Älteste, die war damals schon Fotomodell, und da habe ich eben Agenturleute kennengelernt und wollte eigentlich immer weg und immer ins Ausland. Und dann war ich 3 Jahre weg, und das hat mir schon auch sehr für diesen Beruf einer Journalistin, diese Selbstständigkeit, also ob das jetzt einfach, dass man sagt, okay, ob das jetzt eine Story ist oder eine Reise oder einfach sich einzulassen auf neue Städte oder Plätze. Ich bin dort auch einsam, wurde nach New York geschickt und nach Los Angeles und nach Paris, und es war halt einfach sich anpassen und auch Menschen kennenlernen und sich vertraut machen. Und dann bin ich zurück und habe eigentlich schon zu schreiben begonnen. Also ich habe aus Paris dann damals Geschichten angeboten, weil ich nach 3 Jahren so gemerkt habe, ja, das war jetzt eine interessante Erfahrung, aber das ist sicher nicht mein Leben. Und war auch, muss ich sagen, das kann ich auch allen, die jung sind und solche Erfahrungen machen, und die sind super, aber man soll nicht zu lange warten, bis man dann dort einsteigt, wo man wirklich hin will. Mhm. Also es war für mich ein Umweg und ein super Abenteuer mit auch vielen traurigen Momenten und einsamen Momenten, aber toll. Und dann habe ich mir aber schon so mit 24 gedacht, wenn ich jetzt so wie andere, die mich geschminkt haben, die bis 40, 45 oder 50 sogar gemodelt haben, und dann haben sie versucht, die Seiten zu wechseln und waren halt in dieser Branche weiter, aber nicht sehr erfolgreich. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wollte ich immer Geschichten erzählen und Journalistin werden, und habe mich dann in einem sehr erfolgreichen Moment habe ich dann aufgehört, weil meine Agentur in Wien war vollkommen fertig und hat gesagt, bist du wahnsinnig, jetzt hast du die Tersheets, du hast eine Marie Claire, du hast einen Vogue-Tersheet, du hast das alles in deiner Mappe, und jetzt hörst du auf, ich meine, jetzt könntest du wirklich anfangen, gutes Geld zu verdienen.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, na, ich merke einfach, dass mir wird das wie eine vergeudete Zeit vorkommen, weil diese tollen Erfahrungen, und ich war für Guerlain am Laufsteg in Paris bei den großen Modeschauen, und ich bin vor Lagerfeld auf und ab gegangen, als er seine Models gesucht hat bei Chanel. Er hat mich nicht genommen. Aber auch mit dem muss man umgehen, dass man wirklich damals auch wirklich lernt, dass man auch mit seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten
stark genug ist. Hast du ihn dann mal interviewt im Nachhinein?
Ja, ich habe es ihm damals so gesagt. Ja, ich meine, er hat sich natürlich nicht erinnern können, aber es war schon lustig, ihn dann auch so zu erleben. Toll auch. Und dann habe ich begonnen zu schreiben, viel zu arbeiten, und das habe ich dann eh schon erzählt. Und dann hat mir der Dominik Heinzler mal die Chance gegeben, bei Ö3 mitzuarbeiten, weil er gesagt hat, er braucht für Ö3 dabei, für den Ö3-Wecker und die Society-Rubrik braucht er jemand, der das mit ihm macht, der kann das nicht mehr alleine bewältigen. Und so ist es dann weitergegangen. Ich habe mein Publizistikstudium erst mit 38 abgeschlossen.
Weil ich dann irgendwann mit 36
und so habe ich mir gedacht, jetzt habe ich so viele Zeugnisse von diesem zweiten Abschnitt und ich habe da nichts gemacht. Also es ist irgendwie, ich bin niemand, der leere Kilometer machen will. Das mag ich überhaupt nicht. Also wenn ich einen Gast mache, ich glaube, es gibt in diesen 24 Jahren 2 oder 3 Gäste, die ich nicht gespielt habe, weil sie irgendwie nicht so interessant waren oder weil es halt dann aktuellere gegeben hat. Aber sonst finde ich, wenn man schon was hinein investiert an Energie, dann sollte auch wirklich ein Abschluss, hat mir auch meine Mutter mal gesagt, bringe es zum Abschluss, mache es fertig. Mhm. Und drum habe ich dann dieses Studium fertig gemacht. Und es war anstrengend neben der Arbeit, aber es war für mich auch ein toll, so diese Bestätigung, das schaffst du schon auch. Ich habe es null gebraucht für meinen Job dann. Also ich war dann schon mit der Sendung, aber es war trotzdem schön. So, ja. Habt ihr auch das Studium später?
Ja, nein, also bei mir war es so, ich habe 19 Semester studiert.
19, also, ja. Aber unternehmen schon gearbeitet.
Nicht mehr. Ja.
Genau. Ein wichtiger Teil von Frühstück mit Bier ist immer der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Ja.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Ist das wie mein Fragebogen, oder?
Der liefert frisches, neues Bier.
Ach so.
Und das ist so der Moment, wo wir nochmal anstoßen mit unserem Gösser Naturradler. Na, cheers. Und das ist so der Moment, wo wir darüber reden, was ist einer Claudia Stöckl mal passiert in ihrem Leben, was lustig ist. Was war für andere lustig und für dich nicht? Was ist vielleicht eine Geschichte, die du noch nie erzählt hast, wo du sagst, da bin ich mal ins Fettnäpfchen getreten oder da war es wirklich einmal lustig, auch vielleicht während dem Studium. Und das weiß eigentlich nicht jeder.
Jugendsünden.
Rauschgeschichten.
Rauschgeschichten, ich habe schon gefeiert, aber Jugendsünden. Ich meine, mir fällt jetzt aber das jetzt wieder mit der Sendung und ist noch nicht so lange her. Es war sehr lustig. Vor 2 oder 3 Wochen habe ich den Kabarettisten, den Omar Sasam, interviewt. Und ich habe so ein großes Nagra, aber digital, so ein kleines, also sozusagen ein Tonstudio, ein kleines immer mit. Und das hat plötzlich und habe ein Ersatzgerät bekommen und das hat dann nicht funktioniert dann vor Ort. Und das habe ich so sensationell gefunden. Also wirklich, Omar Sasam ist der Mann, der alles kann. Mhm. Hat dann plötzlich, ist total ruhig geblieben, hat gesagt, gut, ich baue jetzt mein Studio auf und hat angefangen am Frühstückstisch mit Mischpult, mit Laptops, angefangen meine Aufnahme zu machen sozusagen. Also cool. Hat die Mikro und hat vorher noch, weil ich habe zwar mit dem Handy fotografiert, hat er gefunden, na, das ist jetzt nicht gut genug, hat dann mit seiner Spiegelreflex und mit einem Stativ auch noch die Fotos gemacht und Palatschinken hat er auch gemacht. Also das werde ich nie vergessen, ein Gast, der alles kann.
Hast du mal vergessen, auf Record zu drücken?
Auf Record zu drücken, glaube das auch, aber da bin ich nach 10 Minuten schon drauf gekommen. Bei Niki Lauda ist mir einmal passiert, weil ich hatte davor ein Aufnahmegerät, wenn der Strom gekappt wird, dann speichert es nicht.
Oh.
Und da bin ich im Imperial mit ihm gesessen und bin dann zufällig mit den Beinen beim Stromkabel angekommen und habe das sozusagen aus der Steckdose, weil ich mich verheddert habe, gerissen. Und es war 1 Stunde Interview. Also das will ich nie vergessen. Der hat mich angeschaut und hat gesagt, jetzt bist du grün und blau im Gesicht. Der hat schon gemerkt, da ist es. Und ich so, mache ich das? Weil ich meine, Niki Lauda merkt sowas natürlich, wenn man irgendwie nervös wird. Und ich weiß noch, er ist ja so früh aufgestanden immer. Wir haben uns damals, glaube ich, um 8 getroffen im Imperial. Und er war so lieb und hat gesagt, morgen treffen wir uns um 7. Und wir haben diese Stunde nochmal aufgenommen.
Wahnsinn.
Das war natürlich dann anders, das wisst ihr auch. Ja, wenn man etwas schon, und da weiß er natürlich circa, was ich frage. Mhm. Aber es war trotzdem gut und er hat mir wirklich aus der Patsche geholfen.
Cool. Ja. Wer war denn so das beeindruckendste Frühstück, das du bekommen hast oder serviert bekommen hast? Wer hat am meisten aufgekocht?
Also es sind schon immer Köche, die sehr, sehr viel aufkochen. Ich meine, jetzt habe ich die Eveline Wild mit ihrem Mann gehabt, da haben wir so ein herrliches Ei-Benedikt gehabt, aber ich überlege jetzt gerade, es ist also Attila Dogodan, da sind wir das letzte Mal im Tempel gesessen, im Haashaus, da gibt's ja oben so ein Glas Penthouse, ein Glaskobel, wunderschön mit Blick über die Stadt. Ja, und wenn eben Restaurantbesitzer, wenn der dann sagt, das soll schön gedeckt sein, dann ist da natürlich alles da von irgendwelchen, was hat's da alles gegeben? Also besondere Müslis und Aufstriche und ja, Trüffel-Eierspeis habe ich damals bei Reinhard Gera auch mal als Koch. Oder die Eselböck sind auch Köche, die haben sogar einen Fisch gebraten. Da bin ich damals nach Kroatien zu ihnen und das war auch so ein Nachmittagsfrühstück. Ja, also da lassen sich schon sehr viel einfallen, muss ich sagen. Cool.
Bei welchem Gast warst du das letzte Mal so richtig nervös?
Ich muss sagen, bei politischen Gästen habe ich eine Anspannung, weil ich immer das Gefühl habe, da geht es halt nicht nur um die reine Lebensgeschichte, sondern da geht es schon auch ein bisschen, dass man das mit, wie soll ich sagen, politischen Ansichten auch verbindet. Oder dass ich versuche das jetzt nicht als reines Wohlfühl-Interview zu machen, sondern auch kritisch zu hinterfragen. Und das ist dann schon schwierig, weil du musst extrem gut eingelesen sein. Also da musst du die Leonore Gewessler war im Mai zu Gast, da musst du halt auch zu allen Klimafragen die Zahlen kennen oder auch wissen, wann sozusagen sind sie nicht ganz ehrlich, Sebastian Kurz war vor einem Jahr zu Gast. Das sind schon auch Interviews, wo du weißt, die haben eine ganz hohe Aufmerksamkeit auch beim Publikum. Und da musst du schon sehr fit sein.
Weil wie war er so? Also so als
ja, er war dann schon zum dritten Mal zu Gast. Ja, also ja, worüber haben wir da? Da ging es um die Corona-Zeit sehr viel. Da hat er, ich meine, er hat immer so ein bestimmtes Spektrum gehabt, über das hat er geredet. Auch das Persönliche war immer sehr klein gehalten, dass er halt immer, über das wollte er nicht so gern reden. Aber ja, ein versierter, ich meine, hat gemerkt, dass er auch schon, ich weiß nicht, einige Coachings gemacht hat und schon genau gewusst hat. Ich meine, spricht ja jeder auch von dieser Message Control. Was will er vermitteln? Was will er sagen? Und das, da bist du selten drüber hinausgekommen.
Was in deinem Leben ja auch spannend ist, ist, deine Schwester ist ja auch in der Medienbranche. Ihr seid beide unabhängig oder wie ist das passiert, dass ihr beide eigentlich aus einer Familie so erfolgreich in den öffentlichen Funkhäusern auch angekommen seid? Das hat die Familie schon gesagt,
hey, überhaupt nicht. Das ist ganz interessant. Mein Vater hat in der Pharmabranche gearbeitet, bei der Firma Sandoz, wo er bis zum, also vom angefangen hat beim, als kleiner Pharmareferent und dann bis zum Direktor sich hinaufgearbeitet hat mit sehr, sehr viel Arbeit. Und ich bin ja eine von 5 Kindern und meine Mutter war Röntgenassistentin. Also wir sind überhaupt nicht mit der Medienbranche aufgewachsen. Aber die Barbara ist 3 Jahre älter als ich und die hat bei einer Schülerzeitung schon geschrieben, mit 15, 16 und so ist sie dann in diese Medienszene reingerutscht, weil da hatten wir immer Nachwuchs gesucht und dann ist sie, hat sie bei der Jugendsendung Okay und ohne Maulkorb begonnen und da war ich aber noch ganz weit weg von den Medien. Ich habe zwar Publizistik zwar studiert, aber war noch unschlüssig und habe mir gewusst, das Schreiben ist eher meins und sie war dann schon beim Fernsehen und dann bin ich eben ins Ausland gegangen als Model und bin dann viel später erst zurückgekommen. Ich meine, es hat mir insofern geholfen, muss ich sagen, obwohl ich sicher auch oft gehadert habe, weil eben wir werden verwechselt bis heute, das ist mittlerweile ist es egal. Damals war ich die kleine Schwester, die halt mit 24 begonnen hat und die andere waren schon ein Fernsehstar und wenn du dann immer verglichen wirst, dann ist es am Anfang und auch noch nicht das Selbstbewusstsein hast, dass du auch selber was kannst und schaffst, ist es gar nicht so einfach. Es hat mir aber geholfen, weil ich weiß, der Dominik Heinzel hat mich nur angesprochen und gesagt, willst du mit mir Society machen, weil er geglaubt hat, das ist eine Stöckel, die kennt alle. Er hat nicht wirklich damals erfasst, dass ich ja eigentlich aus dem Ausland komme und 3 Jahre lang überhaupt nicht in Österreich war und niemanden gekannt habe. Mhm. Also und mir das wirklich dann erarbeiten musste, wer es wäre und wenn ich zu einem Event komme, wie erkenne ich die überhaupt, also die ich da interviewen soll. Aber da hat mir der Name sicher geholfen, muss ich sagen. Und dann bin ich sicher auch mit wahnsinnig viel Fleiß, da sind wir wieder bei der Extrameile, weil ich ja eben geschrieben habe und dann daneben Radio gemacht habe, weil ich eben diese Chance nicht vorbeiziehen lassen wollte. Dass ich eben auch Radioreportagen mache und das war schon auch sehr, sehr spannend, bin ich dann bei anderen Medien sozusagen untergekommen oder habe da meine Sache gemacht.
Also hättest du dich mal gereizt ins Fernsehen?
Wollte ich gerade sagen, als Model und Moderatorin wären also wahrscheinlich auch Angebote da gewesen,
ja,
oder?
Ja, ich habe so kleine Ausflüge hat's gegeben. Ich habe mal den Opernball moderiert und einmal habe ich die Amadeus Awards, da habe ich die Interviews Backstage gemacht, aber interessanterweise habe einige Castings gemacht, auch mal für eine Kochsendung, ist das dann irgendwie nie dazu gekommen und es ist, finde ich, eigentlich auch gut so. Also ich habe es nicht immer so gesehen, muss ich ehrlich sagen, es hat mich sicher gereizt, weil es so logisch immer ist, wenn du im Radio bist, dann fragen sich die Leute nach 2, 3 Jahren und kommst du auch ins Fernsehen. Und jetzt finde ich es gut, weil die Sendung hat so einen Stellenwert bekommen, Frühstück bei mir. Und ich muss auch sagen, das Radio, und ich meine, ihr macht Podcasts, dass die Audio-Wahrnehmung ist so groß geworden. Also die
Gott
Leute,
sei Dank, ja.
Das Fernsehen hat fast ein bisschen abgenommen und ist jetzt ein bisschen Old-Style. Und zuhören tun die Menschen noch immer sehr, sehr gerne. Und ich habe natürlich das auch erst über die Jahre erkennen müssen, dass es toll ist, dass man so eine Beständigkeit hat. Weil natürlich gibt es dann auch Phasen, wo man sagt, jetzt mache ich das schon so lange und soll ich das noch weitermachen. Aber
Peter Leppinger ist ja auch für diese Entscheidung gestanden, hat dann ganz einen anderen Weg eingeschlagen. Er hat gesagt, ich habe schon so lange dasselbe gemacht.
Genau. Genau, also ich glaube, bei mir kommt einfach dazu, das haben wir ganz am Anfang, als wir kurz geredet haben, auch beide oder zu dritt festgestellt, dieses Spannende durch die neuen Menschen. Also ich bin jetzt kein Moderator, der ins Studio geht und eine Sendung sozusagen moderiert und fährt und einfach die 3 Stunden sicher versucht, gutes Programm zu machen und die Musik gut sozusagen zu verkaufen oder die Inhalte, sondern durch diese permanente Begegnung mit den Menschen, die gerade angesagt sind oder gerade was Besonderes geleistet haben. Das ist so spannend. Eben mit der Anna Kiesenhofer bin ich auch hier gesessen und wieder einen ganz anderen Typ Mensch zu haben. So eine sehr fokussierte, auch
introvertierte Person.
Introvertierte, eben. Das war gar nicht so einfach, das Interview. Die wurde auch vorher nicht gebrieft, was das für eine Show ist, Frühstück bei mir und für ein Interview, und war dann sehr irritiert. Ja, was sind das für Fragen? So philosophische Fragen und der Sinn des Lebens und das, was ich halt dann zum Schluss beim Fragebogen habe oder auch über ihre Beziehung, da war sie, das hat sie fast aus der Fassung gebracht, muss ich sagen. Aber trotzdem zu überlegen, warum ist die so erfolgreich und was hat da, das ist schon sehr spannend. Das ist schon toll. Wow. Und dass ihr sogar euren Titel, angelehnt an meine Sendung, macht, spricht dafür, dass du schon eine Trademark bist.
Absolut, das ist sie ganz sicher.
Ist es. Ja, wir haben ja auch am Anfang überlegt, also wir wollten es unbedingt mit Bild machen, den Podcast.
Ah ja.
Also, und irgendwann hat dann jemand gesagt, clevererweise, das interessiert eigentlich keinen, das Bild. Gerade bei so einem langen Gespräch hast du immer nur Schnitte hin, Schnitte her. Und ja, deswegen macht es einfach viel mehr Sinn.
Also ich merke das auch bei mir. Ich höre sehr viele Podcasts, muss ich sagen, beim Laufen oder im Auto. Und da fehlt mir das Bild nicht, weil man die Gesichter meistens kennt. Oder schaut sich das vorher kurz im Internet an. Aber dieses Hör, dieses Sehr, das hat so eine Nähe, finde ich auch, wenn du einfach zuhörst. Das ist das Schöne.
Was macht deine Claudia Stöckl eigentlich noch alles? Du hast ja noch einige Projekte neben Frühstück bei mir. Zukunft Kinder haben wir da gehört. Du hast da, bist Obfrau. Was machst du da genau?
Das ist ein Projekt, das mich sehr beschäftigt seit 15 Jahren. Ich bin ja immer schon eine Idealistin gewesen und bin es noch immer und finde, dass jeder seinen Beitrag leisten sollte, die Welt ein Stückchen besser zu machen, auf seine Art. Das kann jeder auf seine Art und Weise machen. Und ich war schon mit 19 auf Entwicklungshilfe damals in Burkina Faso mit einer Studentengruppe. Da haben wir eine erste Hilfestation gebaut und in einem kleinen afrikanischen Dorf. Das waren so die ersten Erfahrungen. Und dann habe ich mich so neben dem Job halt immer wieder, wie das viele machen, so bei Charities und so weiter, betätigt oder war dabei und habe immer wieder gedacht, ich hätte gerne ein eigenes Projekt, wo ich dann auch sehe, die Spenden, die wir sammeln, das verändert das Leben von anderen.
Und es kommt auch an.
Und es kommt an, natürlich, das ist auch sehr wichtig. Und dann bin ich durch eine Begegnung mit einem indischen Ordensbruder, der bei Mutter Teresa gearbeitet hat, auf dieses damals sehr, sehr kleine Projekt aufmerksam geworden. Er hat und tut es bis heute, Kinder von der Straße geholt, weil in Kalkutta gibt es 300.000 Straßenkinder, also da muss man sich vorstellen, das sind Straßenzüge, wo die Kinder auf dem Gehsteig, auf den Plastikplanen sitzen, teilweise eben mit ihren Müttern, betteln natürlich extrem viel zwischen den Müllbergen, also furchtbare Lebenssituationen. Und er hat damals gesagt, er hat begonnen oder möchte beginnen, eben eine Schule zu betreiben und ein Kinderheim. Und mich hat das total berührt, auch diese Kinder dann dort zu erleben. Ich bin dann 2006 zum ersten Mal nach Kalkutta, die eben auch ihre, so klein sie sind, ihre Lebensgeschichte, dass die Mutter gestorben ist, die hatte einen Schlaganfall und der Bub war 3 und in dem Dorf haben sie geglaubt, dass sie, weil sie nur mehr gebrabbelt hat, dass da ein Geist sozusagen sie befallen hat, haben nicht den Doktor geschickt, sondern einen Geisterausbreiter und die Mutter ist natürlich gestorben. Also es gibt so schlimme Geschichten bis heute, wie sie leben müssen in den Wellblechhütten, und haben mir gedacht, so jetzt bemühe ich mich, dass ich, weil wir dann gleich gesagt haben, ich habe das mit einer Österreicherin begonnen, der Mali Steinbach, mit der ich bis heute die Obfreundschaft habe, dass wir Patenschaften vergeben und dass man so auch dieses Direkte, das hat mich auch immer persönlich so berührt, dass man wirklich sagt, meine Spende hat ein Gesicht, der kleine Bub ist jetzt 6 Jahre alt und wenn ich die Patenschaft ein paar Jahre habe, dann kann ich erfahren, wie es dem geht, da werden Briefe ausgetauscht und sehe, wie der besser Englisch spricht und wie ich aus jemandem, der überhaupt keine Chance hatte und da in der stinkenden Armut gesessen ist, jetzt plötzlich in eine Schule geht, in seiner Schuluniform und dann irgendwann einmal vielleicht ein Handwerk lernt oder ein Studium macht und auch einen Job hat, wo er auch seine Familie ernähren kann. Und da ist uns wahnsinnig viel gelungen schon. Ich habe begonnen 2006 mit 40 Kindern und jetzt haben wir insgesamt 1000 Patenschaften. Also wir betreuen hunderte Kinder. Ich bin täglich, weil natürlich viele von denen, die sind jetzt schon junge Frauen und Männer und entweder sie studieren oder sie eben machen Krankenpflegeausbildung, machen viele Krankenschwesterausbildung, weil Indien, das weiß man gar nicht, stellt die höchste Anzahl an Krankenschwestern und Pflegern weltweit, auch im Ausland. Wow. Und das ist wunderbar. Also ich muss sagen, ich bin jeden Tag, sind wir in Kontakt mit WhatsApp natürlich, mit den Großen. Ich kenne ihre Probleme, ich kenne die kranken Mütter. Ich weiß, dass eben jetzt gerade ein Zyklon war und die Hütte wieder abgedeckt wurde, wenn sie schon wieder zu Hause wohnen. Ich weiß in unserem Heim, wie es zugeht, was Corona bedeutet. Und ja, und ich kann wirklich garantieren, dass das Geld ankommt. Und das ist natürlich neben meiner, vielleicht ist das, denke ich mir oft, auch ein Grund, dass ich Frühstück bei mir schon so lange mache, weil ich auch sozusagen mit zugehe, so viel auch, ich kann gar nicht sagen nebenbei, es ist beides so ein großer Teil von meinem Leben. Da ist so viel bewirkt worden, dass es insgesamt so ein großes, erfüllendes Ganze ist. Und ich glaube, deshalb sind meine Engagements schon so lange in meinem Leben.
Wo kann man sich da informieren, wenn man da dabei
sein möchte? Da gibt es eine Website, zuki-zukunft für Kinder mit UER für Kinder.at.
Und wir werden das in den Shownotes dazu schreiben.
Genau, und da kann man eben auch Patenschaften übernehmen. Wir haben noch Kinder ohne Paten, auch junge Menschen, die eben beginnen wollen mit einer Ausbildung, wo man dann mit 35 Euro im Monat steuerlich absetzbar sehr viel auch verändern kann. Und super. Das finde ich auch immer das Schöne, das hat das Leben, und da bin ich natürlich auch sehr beständig oder sehr engagiert oder habe immer versucht, dass das diese Brücke zwischen denen, die helfen wollen, und es gibt so viele Menschen, hat mir auch immer so dieses Vertrauen ins Leben gegeben, dass es so viele gibt, auch bei uns, die wirklich bereit sind, die sagen, mich berührt das. Und mir geht das bis heute so, dass ich, wir machen jetzt immer alle zwei Wochen mit unserem Großen in Indien, machen wir Zoom-Sessions. Also da sitzen wir, organisiere ich Guest-Speaker, weil ich gemerkt habe, dass die Persönlichkeitsentwicklung auch sehr, sehr wichtig ist, dass sie Bewerbungsgespräche meistern zum Beispiel und dass sie wirklich in diese Jobsituation kommen. Da war die Monika Ballwein schon Guest Speaker und der Pierre Straubinger. Und ich sitze da und ich sehe dann die 25 Gesichter, indischen Gesichter auf meinem Schirm, Computerschirm, und weiß auch bei vielen, die sitzen da in der kleinen Hütte und da ist jetzt schon wieder keine Electricity, weil eben sie in dem Dorf sind, wo gerade ein Sturm war und die drei Masten sind gekappt worden, und sitze in meiner Wohnung und denk mir, wie toll haben wir es hier. Wir haben Toiletten, wir haben fließend Wasser, wir haben einen Herd, wo wir etwas kochen können, wir haben ein Dach über den Kopf, ja, da muss man gar nicht luxuriös leben. Und wenn ich sehe, mit welchen Dingen sie sich herumschlagen müssen, obwohl sie eben schon eine Ausbildung oder schon eine English Medium School, das stellen wir ihnen bereit, also dass sie mit Unterrichtssprache Englisch in die Schule gehen können, also sie haben schon sehr viel durch ihre Bildung, aber ich finde, dass es für jeden von uns hier, egal wie man es tut, aber fast die Pflicht oder eine ganz große Aufgabe ist, etwas weiterzugeben von diesem unendlichen Glück, das wir haben, dass wir hier geboren sind und dass wir hier leben dürfen.
Also. Wow, eine echte Powerfrau. Liebe Claudia,
ich würde mich noch interessieren, bevor wir zum Abschluss kommen, wie siehst du generell die Zukunft? Du bist ja auch auf Social Media sehr aktiv.
Bin ich?
Auf Facebook viel kommentieren, viel posten.
33.000 Abonnenten auf Facebook, über 10 auf Insta. Das ist toll, also nicht schlecht.
Ja.
Und wie siehst du generell so die Zukunft, vielleicht auch von Medien generell? Wo bewegen wir uns hin?
Das ist eine gute Frage, weil wir uns das hier so oft überlegen. Also ich finde es total spannend, weil Social Media so oft so verdammt wird. Und natürlich, also es ist teilweise so eine Empörungskultur entstanden. Und ich überlege mir auch oft, ob ich jetzt ein polarisierendes Thema posten soll, weil ich dann auch nicht die Zeit habe, das zu moderieren sozusagen. Ich mache das ja alleine in meinen Social Media Auftritt. Ich habe da niemanden, der dann anfängt, die Kommentare irgendwie vielleicht, auch teilweise muss man sie auch löschen oder wie auch immer da einzugreifen. Also das ist sehr spannend, dass man die Möglichkeit aber hat. Ich sehe es schon auch wieder positiv, dass zum Beispiel Karrieren auch gemacht werden via Social Media oder YouTube, gerade von jungen Sängern. Und Obwohl ich glaube, dass das eher abnehmen wird, weil die Menschen schon eine gewisse Müdigkeit haben. Also ich merke schon, dass wir derzeit in so einem Überangebot sind. Also wo viele dann sagen, na, ich verabschiede mich jetzt da wieder, weil ich kann das nicht mehr bewältigen. Also auch die Podcasts, es ist total toll, dass es sie gibt. Ich weiß nicht, wie viele Leute, habt ihr eine Zahl, wie viele Leute euch downloaden oder hören?
Im Durchschnitt 10.000 Hörerinnen und Hörer pro Folge.
Das ist toll, na schau, sehr, sehr toll. Gratulation.
Danke. Weil hoffentlich jetzt mit dir bei der 60-Jahr-Folge noch mehr. Ja. Die schießen hoffentlich nach oben. Natürlich. Tatsächlich haben uns so viele Hörerinnen und Hörer geschrieben schon, ob wir dich mal als Gast haben. Also wir gehen davon aus, dass das hoffentlich viele glücklich macht, dich heute hier zu haben.
Ja, das freut mich. Ja, das wäre schön. Aber ich frage mich oft, eure Frage ist sehr gut und ich merke, dass ich jetzt nicht die alleinige, also wenig Vorstellung noch habe, wie sich's wirklich weiter bewegt. Also wir merken, dass eben dieses Lineare abnimmt und auch bei uns im Radio, wir denken jetzt immer mehr, dass man natürlich alles auf verschiedensten Kanälen bespielen muss. Also auch meine Sendung. Als ich begonnen habe vor 24 Jahren, ja, es hat schon Internet gegeben. Es hat auch schon ein Telefon gegeben, aber noch kein Handy. Oh ja, Handy.
Aber es gab ihn noch nicht zum Download.
Ja, genau. Und das war noch im Vergleich zu heute, war das noch so eigentlich wenig Arbeitsaufwand, weil man hat halt seine Sendung gemacht und dann halt kurz ein paar Zeilen drüber geschrieben. Und jetzt machen wir das Teaser-Video auf Facebook und wir machen eben schaut, dass ich einen Fotografen wie geht dabei habe und halt die Slideshows und online und Instagram und alles, was dazugehört. Mhm. Und den Podcast mache ich nachher noch, wo ich dann versuche, wieder teile, also auch ein bisschen mehr immer vom Gespräch einfließen zu lassen. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig geworden. Trotzdem ist es toll natürlich, dass man die digitalen, es wird, wie man sagt, alles noch digitaler, aber wie die Menschen das konsumieren können und wie was der Mensch noch alles aufnehmen kann, also ich wage es zu bezweifeln, dass man noch mehr von diesem Überangebot konsumieren kann. Und deshalb, und das sagt man mir auch immer, deshalb gibt es mich wahrscheinlich noch hier bei Ö3, sind eben klare Marken so wichtig, dass sie wissen, das ordnen wir zu, da wissen wir, was wir kriegen. Das Frühstück bei mir, weiß man, das ist ein persönliches Gespräch und das ist halt mit meinem Namen auch verbunden.
Also du glaubst, diese Medienhäuser wie Ö3 und ORF, die wird es auch noch lange geben, nur der Weg, wo die Message ankommt, der wird neu gehen.
Genau. Man hat schon auch gemerkt in der Corona-Krise, dass diese Verlässlichkeit und schon sehr wichtig ist und dass die Leute sich, wenn sie sich dann informieren, gerade in der Information, dann sind das die bekannten Kanäle. Also das ist dann die ZIP2 oder die Zeit im Bild. Und ja, also da wurden ja Rekordquoten für die Informationssendungen geschrieben. Mhm. Aber natürlich, also es gibt ein tolles Angebot auch bei vielen Privatsendern. Ich schaue mir selber viele Diskussionssendungen an auf anderen Sendern. Aber ich merke halt immer nur, dass man schon kaum mehr weiß, wie man mit, wenn man auch ein interessierter Mensch ist, wie man mit diesem Überangebot angeht. Also was höre ich jetzt noch oder was muss ich jetzt noch lesen, damit ich up-to-date bin, und das wird halt dann teilweise oberflächlicher. Also ich ertappe mich schon, dass ich dann einfach Schlagzeile, Schlagzeile, Schlagzeile und überhaupt nicht mehr in die Geschichte hineinlese. Mhm. Also so ein Feuilleton, das ist mir dann am Wochenende oft einfach auch, weil ich da gerade mit Primetime in einer Sendung und die Arbeit dafür habe, zu anstrengend, ja.
Liebe Claudia, am Ende von Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten.
Das habt ihr auch von mir gekopiert.
Natürlich. Wie es die Prinzen damals gesungen haben, das ist alles nur geklaut.
Aber wenn es gut geklaut ist, dann ist es besser als schlecht erfunden.
Genau.
Bier Word-Rap. Liebe Claudia, ein gutes Gespräch ist für mich oder macht für mich aus.
Wenn man einander in die Augen schaut und wirklich das Gefühl hat, dass man die Seele dahinter sieht.
Schön. Die wahrscheinlich zweitwichtigste Frage heute, welchen Gast möchtest du bei Frühstück bei mir, ich muss schon immer aufpassen, dass ich nicht sage Frühstück mit Bier, noch haben? Wen willst du noch unbedingt?
So unendlich viele. Also derzeit würde ich gerne Reinhold Mitterlehner haben, weil ich finde, in dieser ÖVP Chaos und Affäre ist er so eine wichtige Person und ist der einzige fast, neben Sophie Kammersin, der noch nicht gesprochen hat. Das wäre total spannend, wie er jetzt diese Chatprotokolle sieht. Und ja, ich finde politische Gäste eigentlich sehr interessant. Also auch eine Angela Merkel, also nach ihrer Dienstzeit jetzt, was ist ihre Bilanz und was bleibt dann? Wird man bitter oder nur müde nach so vielen Jahren als
Kanzlerin?
Also
sie ist ja gestern zum ersten Mal auf der Zuschauerbank gesessen. Sie hat ja so müde und fertig ausgeschaut.
Eben.
Also ich habe mir gedacht, danke, dass ich als Frau jetzt einfach gehen darf und jetzt nichts mehr mit der Politik am Hut haben muss. Man solle den Ruhestand auch gönnen, glaube ich, nach so langer Zeit.
Ja, zum Beispiel. Ja, ich meine, Sebastian Kurz wäre auch interessant, aber natürlich in einem langen persönlichen Interview und jetzt nicht nur einer Rede, einer vorgefertigten Verteidigungsrede, sage ich jetzt einmal. Und dann natürlich internationale Stars. Also seit wir begonnen haben, auch englische Interviews zu machen, das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, weil wir das dann synchronisieren und die Übersetzungen habe ich damals auch geschrieben, also es ist viel Arbeit, aber da ist von, ich weiß nicht, einer Lady Gaga über auch Oprah Winfrey, ja, die Talkerin, würde mich auch interessieren. Das englische Königshaus, Harry und Meghan, also wenn man träumen darf, gibt es natürlich viele große Namen.
Vielleicht ist ja auch irgendwann zwei Tagespart mal Gast bei Frühstück bei mir.
Ah, das ist der Hintergedanke.
Daran arbeiten wir. Nein, das ist ja nicht.
Vielleicht noch meine Tipps für ein gutes Gespräch. Muss jetzt nicht unbedingt ein Interview sein oder Podcast, sondern auch einfach so ein privates Gespräch. Was?
Du meinst, wann ein Gespräch ein gutes Gespräch ist?
Für mich als Gesprächspartner. Was kann ich tun, um ein Gespräch besser zu gestalten?
Ja, sehr gut zuhören. Also das Zuhören ist schon das Wichtigste, finde ich, dieses aktive Zuhören. Das versuche ich auch sehr bewusst zu machen, also natürlich bei meinen Sendungen und auch privat. Man spürt dann, wenn man genau zuhört, merkt man auch, was diesen Menschen wirklich beschäftigt. Also man kann es natürlich auch gleich fragen. Ich habe vor kurzem eine ganz, ganz spannende Frau getroffen, die Greta Silva. Das ist so eine Ikone für die Best Ager sozusagen. Die ist 73 und hat mit 66 erst zum Modeln begonnen und hat
den mit den grauen Haaren.
Genau.
Kennt man eh.
Und die kenne ich mittlerweile ein bisschen besser. Und dann haben wir uns getroffen hier in Wien und dann hat sie gesagt, wofür brennt dein Herz? Und das habe ich so eine schöne Einstiegsfrage gefunden, weil das hat sie mich als erste Frage, hat sie gesagt, und wofür brennt dein Herz gerade? Ja, derzeit brennt mein Herz für viel, auch sicher für Zuki, für unsere Jugendlichen, die wir da versuchen ins Leben zu führen, wo ich mich auch oft ärgere, weil sie mit irgendwas nicht zufrieden sind und in irgendeinem College, wo sie finden, da gibt es zu wenig, was weiß ich, das Bett ist zu hart und solche Dinge, mit denen schlage ich mich auch herum und auch mit meiner Familie natürlich, meinen Eltern, die ich versuche auch gut zu begleiten durch die späteren Jahre. Und ja, vieles, was ich so noch bewegen will.
Aber du meinst, zurückzukommen, statt diesen Plattitüden, wie geht's dir?
Ja.
Einfach als erste Frage, wofür brennt eigentlich dein Herz?
Ja, das ist einfach, dass man so einem Menschen, ich meine, oft ist eine Direktissima, die direkte Frage hinein ins Thema, ist, also finde ich fast immer die beste. Mhm. Also ich meine, dann sind Menschen stutzig, aber dieses Hallo, wie geht's, dann kriegt man oft, also 90% eine Floskel zurück, ja, komplett, gut. Und in Wahrheit stimmt's gar nicht.
Es ist ein kompletter Autopilot zum Thema Kommunikation.
Genau. Ja. Also eine überraschende Frage zu stellen, das ist oft das Beste, dass man, oder was beschäftigt dich gerade? Und ich merke das oft bei meinen Gästen, die kommen rein und die sind ja oft mit ich weiß nicht, da haben sie gerade ein Telefonat gehabt oder irgendwas, wo man merkt, der Terminkalender ist voll und der Kopf ist voll und dass man sie dann so richtig rein und sagt, und was beschäftigt dich jetzt wirklich gerade? Und
mich interessiert dann auch was, da muss ich noch nachfragen. Du stellst ja oft sehr private Fragen. Gibt's da auch Momente, wo du in dir selber kämpfst und sagst, das kann ich jetzt fast nicht fragen, aber eigentlich weiß ich genau, jeden interessiert's? Oder sagst du, nein, ich habe mir angewöhnt, dann wirklich auch zu fragen, auch über meinen Schatten, über meine Angst zu springen und das zu fragen, obwohl ich weiß, das ist ein sehr, sehr heikles Thema bei der Person.
Es kommt immer darauf an, auch was vorher ausgemacht worden ist. Also es gibt schon auch, also ich finde mal prinzipiell, das ist so ein, würde ich sagen, ein ungeschriebenes Journalistengesetz, über sexuelle Orientierung zu sprechen. Das ist einfach, entweder jemand will sich outen oder hat sich schon geoutet und macht das zum Thema, ob das jetzt ein Alfons Heider ist, der Thomas Brezina zum Beispiel hat, sozusagen, den habe ich darauf angesprochen, der hat erstmals bei mir über seine Homosexualität gesprochen, aber den habe ich nur angesprochen, weil er das Buch seinem Mann gewidmet hat, über das wir gesprochen haben. Und da muss man eben diese Extrameile gehen und auch die Widmung lesen, weil das war nirgends ist gestanden, das hat er seinem Mann gewidmet, sondern ich habe das aufgeschlagen, das stand für meinen Mann, Vorname kann ich mir jetzt nicht erinnern, aber dann habe ich gedacht, aha, jetzt erzählt er, dass er verheiratet ist, weil ich habe dann schon mal ein Gerücht gehört. Dann darf man, würde ich sagen, wenn es in irgendeiner Form öffentlich gemacht wurde oder etwas gepostet wurde, wurde.
Aber oft wäre es ja so interessant, genau bei dir das zu veröffentlichen,
ja,
oder?
Ja, eben. Ist man da nicht und sonst gibt es so über viele Menschen Gerüchte und da denke ich mir, und da fragen sie immer, und fragst du eh? Und dann sage ich, na, ich lasse mich da jetzt nicht instrumentalisieren, weil ich finde, das ist ein Intimbereich, den ich, außer es hat jemand sozusagen, will das so, und das sagen ja auch manche im Vorfeld, das ist auch eben, oder was weiß ich, ich habe mich getrennt, oder es gibt eben sehr private Themen, wo man sagen kann, oder im Vorfeld auch fragt, darf ich das ansprechen? Mhm. Und manche sagen, okay, das ist jetzt der Moment, da möchte ich drüber reden, dann ist das sozusagen einmal gesagt und damit, das habe ich auch schon oft gehabt, nicht? Und wo sie dann sagen, okay, bei dir habe ich es gesagt und dann sind die Telefone heiß gelaufen und aber dann habe ich gemeint, na, das war jetzt einmal und nie, das ist natürlich für eine Sendung gut. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht mehr diesen Ehrgeiz über, wie soll ich sagen, unsensible Punkte oder zu intime Themen die Sendung bekannt zu machen. Also man muss ja auch immer sich in die Person einfühlen. Und das ist ja, glaube ich, überhaupt das Grundprinzip jedes Interviewers, wenn man auf der persönlichen Ebene interviewt. Der Armin Wolf muss sich jetzt nicht einfühlen in, ich weiß nicht, wer auch immer bei ihm sitzt.
Ja, wahrscheinlich eher kontraproduktiv.
Genau, eben. Also
Der hätte wahrscheinlich Mitleid oft,
ja, das stimmt. Aber wenn man also persönliche Gespräche führt, muss man schon auch eine Empathie haben. Und dann ist diese Empathie auch so weit, dass man dann sagt, gut, ich verstehe jetzt, du sprichst nicht über die Krankheit, die du eigentlich hast, aber die willst du jetzt nicht öffentlich machen. Ich meine, es gibt ja so viele persönliche Themen oder kranke Eltern oder einen Partner, der einen gerade verlassen hat oder einen neuen Partner, den man hat, wo man sagt, du, wir wissen noch nicht einmal, ob das jetzt länger dauert als 2 Wochen. Mhm. Also ich trage viele Geheimnisse mit mir.
Ja, das glaube ich.
Ah, vielen Dank, liebe Claudia, für dieses legendäre Frühstück mit Bier bei dir.
Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, die 60 Jahre Jubiläum, die 60. Folge. Ne? 60
ich glaube,
es sind
die ersten,
ganz
die ich erlebe, die einen 60er, also im Sinn von nicht Geburtstag, sondern Jubiläumssendung, sagt man mal, die 50. Ne? Die 100.
Ja, wir feiern den 60er, weil die 50er ist sich nicht ganz ausgegangen.
Ah ja, genau. Na, ich wünsche euch noch viele, viele spannende Sendungen. Ja.
Dankeschön,
ihr
Claudia.
Ihr wart sehr hartnäckig, also das spricht schon mal sehr für euch, weil
Danke. Das
muss man sein.
Das freut uns. Mhm.
Danke, Claudia.
Und hoffentlich bis bald.
Ja, gerne.
Viert euch.
Ciao.
Frühstück mit Bier.